Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen um 6 Uhr am Mikrofon, begrüßt Sie Philipp Schapfi. Die Themen: Nach dem Attentäter von Toulouse. Gefahr durch radikalisierte Einzeltäter gibt es immer, auch in der Schweiz, sagt Felix Endrich vom Nachrichtendienst des Bundes. Berufungsprozess um die Genfer Kantonalbank. Die Revisionsgesellschaft Ernst & Young und der Kanton Genf einigen sich vor Prozessbeginn auf eine Zahlung über 110 Millionen Franken an die Genfer Staatskasse. Und korrupt bis hinauf zum Premierminister. In Irland erhebt ein Untersuchungsbericht schwere Vorwürfe und sagt, in den 90ern sei es im Bauwesen nicht sauber vonstatten gegangen. Mehr zu diesen Themen nach den Nachrichten und mit Regula Siegfried.
In Europa leben nach Schätzungen des obersten Terrorismusexperten der EU rund 400 Extremisten, die von Al-Qaida ausgebildet worden sind. Diese Verdächtigen würden von den europäischen Geheimdiensten überwacht. Der Attentäter von Toulouse, Mohamed Merah, stand in den USA auf der Liste der Terrorverdächtigen. Nach Angaben aus amerikanischen Sicherheitskreisen war der Serienmörder von Toulouse zudem für kurze Zeit von US-Sicherheitskräften in Afghanistan inhaftiert worden. Der französische Präsident Sarkozy hat nach den Serienmorden von Toulouse verstärkte Sicherheitsmaßnahmen verkündet. Wer im Internet Gewalt und Hass predige, werde bestraft. Dasselbe gelte für Personen, die im Internet solche Seiten regelmäßig besuchten. Weiter müsse geprüft werden, ob und wie in Gefängnissen radikales Gedankengut verbreitet werde. Und Personen, die sich im Ausland indoktrinieren ließen, müssten ebenfalls bestraft werden. In Portugal ist der dritte Generalstreik innerhalb 16 Monaten durchgeführt worden. Im ganzen Land war der öffentliche Verkehr unterbrochen. Viele Spitäler nahmen nur Notfallpatienten auf und die Schulen blieben geschlossen. Bestreikt wurden auch die Kirchtabfuhr und die Post. Der portugiesische Staat plant, die Ausgaben für Gesundheit und Bildung um 10% zu senken. Zudem sollen die Renten und Löhne der Staatsangestellten gekürzt werden. In Deutschland beteiligten sich gestern in 7 Bundesländern rund 17.000 Arbeitnehmer an neuen Warnstreiks, weitaus weniger als am Vortag. Der Bund muss die Fluglärm- und Schadstoffbelastungen rund um den Militärflugplatz Meiringen im Berner Oberland überprüfen. Das Verteidigungsdepartement VBS hatte sich vor Bundesgericht gegen einen entsprechenden Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts gewehrt. Das Bundesgericht ging auf die Beschwerde des VBS aber nicht ein. Anwohner des Militärflugplatzes Meiringen und Fluglärmgegner hatten vom VBS eine Untersuchung verlangt. Diese erklärte jedoch, die Beschwerdeführer seien nicht zu einer Klage berechtigt. Mit dieser Haltung kam das VBS schon beim Bundesverwaltungsgericht nicht durch. Im Schweizer Eishockey brauchen Bern und die ZSC Lions noch einen Sieg, um in den Playoff-Final einzuziehen. Bern gewann auch das dritte Halbfinalspiel gegen Freiburg und zwar mit 6:1. Im anderen Spiel gewannen die ZSC Lions gegen Zug 3:2 nach Verlängerung. Im Kampf um den Ligaerhalt braucht Genf noch einen Sieg gegen Ambrie. Die Genfer siegten im dritten Spiel des Play-out-Finals 4:0. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.046 Punkten minus 0,6%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.021 Punkten minus 1,1%. Der Dollar wird zu 91,13 gehandelt, der Euro zu 1,2058 beziehungsweise zu 1,3207. Und das Wetter heute Freitag, meist sonnig bei 17 bis 21 Grad am Nachmittag.
Der mutmaßliche Attentäter von Toulouse ist tot. Er starb im Gefecht mit der Polizei. Der 23-Jährige soll bei den pakistanischen und afghanischen Taliban eine militärische Ausbildung erhalten haben. Experten warnen vor möglichen Nachahmern. Auch in der Schweiz gibt es Islamisten mit einem vergleichbaren Hintergrund. Christian von Burg hat darüber mit Felix Endrich gesprochen, Kommunikationschef des Nachrichtendienstes. Von ihm wollte er wissen, wie groß er diese Szene einschätze.
Die Zahlen geben wir gegenüber der Öffentlichkeit generell keine Auskunft. Aber wir können dazu sagen, dass die Schweiz sicher nicht ein Primärziel des islamistischen Terrors ist, nach unseren heutigen Erkenntnissen. Dass aber natürlich die Gefahr eines Anschlages immer besteht, die Gefahr eines Anschlages durch einen radikalisierten Einzeltäter.
Al-Qaida ist geschwächt, deshalb handeln diese islamistischen Terroristen häufiger alleine. Das wird schwierig für den Nachrichtendienst, hier überhaupt einen Überblick zu bekommen.
Es ist in der Tat nicht einfach, eine solche Person ausfindig zu machen, außer man erhält konkrete Hinweise, sei es aus dem direkten Umfeld der Person, dass zum Beispiel Familienangehörige irgendeine Veränderung bemerken bei der entsprechenden Person oder dass sie auffallen, dass sie sich einer Gruppierung anschließen, die wir beobachten oder bearbeiten, dann ist es möglich, dass wir Hinweise erhalten. Aber meistens operieren solche Leute ja wirklich eben im stillen Kämmerlein und dann sind sie sehr, sehr schwer herauszufinden.
Terrorismusexperten sprechen von einer zunehmenden Radikalisierung. Die Ideologie breite sich aus. Sie werde zu einem Teil einer europäischen Subkultur. Teilen Sie diese Einschätzung?
Was wir einfach wissen, ist, dass es Radikalisierungen gibt, die auch übers Internet geschehen und das wäre dann eben im stillen Kämmerlein. Was wir auch wissen, wir haben Kenntnis von mehreren Personen, die ins Ausland gereist sind und sich dort dschihadistischen Bewegungen angeschlossen haben. Das ist das, was ich zu dieser Frage sagen kann.
Sie sagen es gab solche Fälle, wo Leute aus der Schweiz nach Pakistan oder Afghanistan gereist sind, auch wieder zurückgekommen sind. Wie groß ist die Zahl solcher Fälle?
Wie schon vorher gesagt, zu Zahlen geben wir keine Auskunft. Ich kann einfach sagen, es sind uns einige Personen bekannt.
Und wie muss man sich das vorstellen? Werden diese Personen überwacht?
Wenn wir diese Personen kennen, können wir sie innerhalb der Schweizer Grenzen natürlich beobachten. Wenn sie dann ins Ausland reisen, dann enden unsere Möglichkeiten und auch in der Schweiz haben wir natürlich enge gesetzliche Grenzen. So dürfen wir nur im öffentlichen Raum beobachten, wir dürfen keine privaten Räume abhören, wir dürfen keine Telekommunikationsverbindungen abhören im Inland, wir dürfen auch nicht in Computernetzwerke eindringen. Das verbieten uns schlichtweg die jetzt geltenden gesetzlichen Grundlagen.
Felix Endrich, Kommunikationschef beim Nachrichtendienst des Bundes. In Genf wartete man gespannt auf einen Berufungsprozess, in dem es um Milliardenverluste der Genfer Kantonalbank geht. Doch jetzt ist es überraschend zu einer Einigung gekommen. Die Revisionsgesellschaft Ernst & Young zahlt dem Kanton Genf 110 Millionen Franken. Zwei der Ernst & Young Revisoren müssen sich somit nicht mehr vor Gericht verantworten. Sie hatten zusammen mit den damaligen Chefs der Genfer Kantonalbank in den 90er Jahren über drei Rechnungsperioden die Bilanzen geschönt, so lautete der Vorwurf. Als der Skandal damals aufflog, mussten die Genfer Steuerzahler die Kantonalbank retten. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn.
110 Millionen Franken. Noch nie sei in einer Einigung so viel Geld bezahlt worden, freut sich der Genfer Generalstaatsanwalt Daniel Zappelli.
Oui, je suis extrêmement satisfait de cet accord qui, à mon avis, atteint les limites de ce qui était possible financièrement d'obtenir.
Diese Einigung sei das Höchste, was finanziell habe erreicht werden können. Jedoch, verglichen mit den 2,3 Milliarden Franken, die der Kanton Genf und somit die Steuerzahler im Jahr 2000 aufwenden mussten, um die Bank zu retten, ist der Betrag aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hätte man nicht mehr herausholen können, wenn man das Verhalten der Revisoren in zweiter Instanz vom Gericht hätte beurteilen lassen? Der Genfer Regierungsrat François Longchamp gibt zu bedenken, dass die Revisoren erstinstanzlich freigesprochen wurden und es nicht sicher sei, dass die beiden im Berufungsprozess wären verurteilt worden. Und selbst bei einer Verurteilung wären die Genfer Steuerzahler wohl leer ausgegangen.
Si la société Ernst & Young avait été condamnée à des sommes qui auraient été plus importantes, par exemple quelques centaines de millions, voire un milliard de francs, elle n'aurait de toute façon pas été en mesure de pouvoir payer une telle somme, elle serait simplement mise en faillite et nous n'aurions rien touché du tout non plus.
Denn hätte Ernst & Young nach einer Verurteilung eine höhere Buße bezahlen müssen, wäre die Revisionsgesellschaft wahrscheinlich bankrott gegangen und der Kanton hätte überhaupt kein Geld gesehen, sagt Longchamp. Nun erhalten Kanton, Stadt und die Bank selbst immerhin 110 Millionen Franken. Für die beiden Revisoren von Ernst & Young schließt sich nach 10 Jahren ein Kapitel. Aufgrund der Einigung lässt der Kanton Genf alle weiteren Klagen gegen sie fallen. Noch nicht vorbei ist die Angelegenheit für den früheren Präsidenten der Genfer Kantonalbank, Dominique Ducret, und die zwei Ex-Direktoren Marc Fürs und René Curti. Die drei sitzen am Montag im Rahmen des Berufungsverfahrens erneut auf der Anklagebank. Die Einigung mit Ernst & Young dürfte die drei wohl eher belasten, findet Generalstaatsanwalt Zappelli.
Je ne connais personne qui est prêt à payer 110 millions si aucune faute quelconque n'a été commise.
Denn wer bezahle schon 110 Millionen Franken, wenn keine Fehler begangen worden seien, fragt der Generalstaatsanwalt.
Die Spitze des UBS Investment Bankings wird neu besetzt und das ist durchaus brisant, denn der bisherige Chef Carsten Kinger, der bekommt einen Co-Chef zur Seite gestellt, böse Zungen würden auch sagen, einen Aufpasser. Es ist der Wall Street Banker Andrea Orsell von Merrill Lynch. Mit dieser Doppelspitze hofft die UBS, ihre Probleme beim Investment Banking lösen zu können. Klaus Bonanomi.
Das Investment Banking gilt als Sorgenkind bei der UBS. Im letzten Sommer verursachte in dieser Sparte ein Händler in London mit unautorisierten Geschäften einen Verlust von 1,8 Milliarden Franken. Und auch im vierten Quartal des letzten Jahres erzielte die Sparte einen Verlust von einer Viertelmilliarde. Im Gefolge des Londoner Skandals musste UBS-Konzernchef Grübel abtreten und auch auf unterer Kaderstufe gab es Entlassungen. Zur Überraschung vieler konnte hingegen der Chef der Investmentbank, Carsten Kengeter, seinen Posten behalten. Nun aber erhält er einen Co-Chef zur Seite gestellt. Andrea Orsell von Merrill Lynch soll zusammen mit Kengeter das Investmentbanking in eine bessere Zukunft führen. Oder, wie die UBS in ihrer Mitteilung schreibt, die beiden würden, Zitat, gemeinsam für die Umsetzung der im November letzten Jahres vorgestellten Strategie verantwortlich sein, die eine kundenorientierte, weniger kapitalintensive und global konkurrenzfähigere Investmentbank vorsieht. Ende Zitat. Ob dem tatsächlich so ist oder ob die neue Lösung nicht vielmehr eine Entmachtung Kengeters darstellt, wird sich weisen. Jedenfalls muss der bisherige Investmentchef seine Macht künftig teilen. Die NZZ schreibt heute denn auch von einem Weckruf für Kengeter. Und weiter, Zitat, das Verfalldatum von Co-Cheflösungen ist in der Regel kurz.
Irland beschäftigt sich mit einem dunklen Kapitel seiner Politik. In den späten 80er und 90er Jahren war die Korruption im Bauwesen allgegenwärtig. Zu diesem Schluss kommt ein Untersuchungsbericht, der unter anderem auch schwere Vorwürfe an die Adresse des ehemaligen Premierministers erhebt. Der DRS-Korrespondent Martin Aliot.
Bertie Ahern, irischer Premierminister von 1997 bis 2008, ein Ziehsohn des zutiefst korrupten irischen Premierministers Charles Haughey, mimte die verletzte Unschuld, als auch er vor das Korruptionstribunal zitiert wurde.
I look forward to comprehensively dealing with these matters at the tribunal and robustly refuting any imputation against me.
Er werde alles robust vor dem Tribunal darlegen und sämtliche Beschuldigungen zurückweisen. Es ging um rund eine Viertelmillion Franken auf seinen Konten. Ahern tischte bizarre Geschichten von siegreichen Rennpferden und spendablen Freunden auf. Das Tribunal glaubte ihm kein Wort. Er habe unter Eid 24 Mal die Unwahrheit gesagt. Doch da die Quellen der Reichtümer verborgen blieben, konnte auch keine Gegenleistung nachgewiesen werden. Folglich konnte das Tribunal den Vorwurf der Korruption nicht erhärten. Anders bei Aherns langjährigem Ministerkollegen Padraig Flynn, der später als Justizminister und EU-Kommissar diente. Der darf nun rechtens als korrupt bezeichnet werden. Er hatte 50.000 damalige irische Pfund von einem Spekulanten für seine Partei erbeten und diese in die Tasche gesteckt. Er erwarb dafür einen Bauernhof im Namen seiner Gattin. Der irische Premierminister Enda Kenny reagierte gestern scharf auf den unappetitlichen Befund.
Clearly sets out corrupt practices among a number of politicians and practices that are certainly not in my book.
In seinem Repertoire seien die aufgelisteten korrupten Praktiken gewiss nicht enthalten. Und
by referring the report to the DPP, to the Revenue Commissioner's disciple and to the Garda Commissioner.
Er habe den Bericht bereits an die Staatsanwaltschaft, die Steuerbehörde und die Polizei weitergeleitet. Die systematische Korruption von Politikern durch Immobilienspekulanten bescherte Irland unter Mithilfe unfähiger oder gieriger oder ebenfalls korrupter Banken einen beispiellosen Bauboom. Dessen Kollaps führte Irland in die Depression und die Bevormundung durch internationale Kreditgeber. Der Tribunalbericht verzeichnet buchstäblich das Schmieröl, das die Maßlosigkeit der Baubranche ermöglichte.
Martin Aliot. Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Simone Weber. Am Mikrofon Philipp Schapri.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.